Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei.
Letzten Sommer haben Regina und ich uns auf einmal in einer ziemlich unangenehmen Situation befunden, was das Verhältnis zu unseren Nachbarn im Haus anging. Wie manche von euch wissen, sind wir vor 16 Jahren in ein Vier-Parteien-Haus eingezogen, das neu gebaut worden war. Und so nach 10 Jahren etwa haben wir festgestellt, dass unsere Firstbretter schon verwittert waren. Da muss was geschehen. Wir haben darüber geredet als Hausgemeinschaft, aber geschehen ist nichts. Und zwar deshalb, weil wir uns nicht einig werden konnten. Zwei Parteien wollten streichen, zwei andere Parteien wollten, dass das mit Blech verkleidet wird, weil das länger hält. Also ist es mal 5, 6 Jahre so geblieben, die Pattstellung. Letztes Jahr hatten wir dann, oder vorletztes Jahr begann das schon, hatten wir Probleme mit Mardern im Dach. Glücklicherweise sind die verschwunden nach einem halben Jahr. Aber wir hatten Schaden und ein Bauspengler war am Dach und hat Sachen zugemacht und repariert. Und als er da oben war, sagte er zu mir, ich schaute beim Dachfenster raus, diese Firstbretter, die müssten eigentlich bald, da muss was geschehen, sonst könnt ihr die gleich ganz austauschen lassen. Also, ich war Haussprecher, habe ich die Hausverwaltung verständigt und eben auch mit den Nachbarn geredet, wir müssen jetzt was tun. Aber da wurde es richtig schwierig, denn unsere Beziehung zueinander wurde intensiv angespannt, sage ich jetzt mal, über diese Frage. Einen Höhepunkt oder einen Tiefpunkt gab es dann, als wir eine Hausversammlung machten mit dem zuständigen Herrn von der Hausverwaltung. Und das war sehr emotional, ging es daher. Was ich vor allem nicht verstehen konnte, auf einmal war ich der Böse, der schuld war an dieser ganzen Spannung. Ich konnte das nicht ganz nachvollziehen. Ich hatte mich 10 Jahre lang als Hausverbindungsmann zu der Hausverwaltung und für andere Sachen eingesetzt. Und warum das? Die Sache schien aber zu eskalieren. Ich weiß nicht, ob jemand von euch jemals schon in einer ähnlichen Situation war, dass es dicke Luft gab mit einem Menschen im Haus, mit Verwandten, mit dem Ehepartner, mit den Eltern, mit den Kindern, am Arbeitsplatz. Also es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten für Spannungen, oder? Ihr kennt das, glaube ich. Ich bin froh, dass die Bibel zu diesen Fragen unseres Lebens was zu sagen hat, was Hilfreiches zu sagen hat, etwas zu sagen hat, was unsere Sicht der Dinge ändern kann. Als wir in dieser Situation drinnen standen, habe ich immer wieder gedacht und gefragt, aber was ist jetzt richtig zu tun? Auch die Frage, wir sind Christen, wie verhalten wir uns als Christen in dieser Situation? Und ich möchte heute einen Text mit euch anschauen, der zu diesem Thema indirekt, sage ich jetzt mal, was sagt. Denn da ist nichts die Rede von Firstbrettern, die gestrichen oder verblecht werden müssen. Die Bibel ist eine äußerst gute Widerspiegelung der Realitäten in unserer Welt. Wir könnten zu verschiedensten Texten gehen, aber ich gehe jetzt im Philipperbrief weiter, aus dem Tobias letzten Sonntag gepredigt hat. Er hat ein paar Verse aus Kapitel 1 angeschaut und wir kommen jetzt zu Kapitel 2. Bevor ich den Text lese, nochmal eine kurze Zusammenfassung oder Einleitung. Wir wissen, dass der Apostel Paulus der Gründer dieser Gemeinde war in Philippi. Da ging es schon ziemlich turbulent zu, als er dort war und die Gemeinde begann. Es war mit einem Gefängnisaufenthalt von ihm. Die Gemeinde war super, schreibt Paulus in seinem Brief an sie. Er lobt sie. Er sieht das Gute in der Gemeinde. Und die Gemeinde hat ihn unterstützt, finanziell, hat ihm Geld nachgeschickt, bis ins Gefängnis in Rom, so nehmen wir an, dass er dort war. Und jetzt schreibt er ihnen und er sagt, ich bete für euch, ich danke Gott, weil ihr habt von Anfang an euch für das Evangelium eingesetzt mit mir zusammen. Aber er sagt dann auch etwas, was, wie soll ich sagen, über das Gute, das sie schon haben, hinausgeht. Er sagt, versteckt, es gibt noch Raum zum Wachsen. Und das gilt sicherlich auch für uns, glaube ich. Es ist viel Gutes da bei uns, aber wir haben auch noch Raum zum Wachsen. Wie schaut das jetzt aus, was er Ihnen schreibt? Ich lese aus einer eher unbekannteren Übersetzung, die Neue Genfer Übersetzung. Sie trifft die Sache, so meine ich, nachdem ich mich in der letzten Woche ausführlich mit dem Text beschäftigt habe, recht gut, um was es geht. Hört einfach zu. Vers 1. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Also das ist ja super, oder? Wenn das von uns gesagt werden könnte, können wir uns schon glücklich schätzen, dass wir so miteinander umgehen, dass das vorhanden ist in unserer Mitte. Aber Paulus weiß auch, da gibt es trotzdem so kleine Reibereien, Spannungen, auch unter Gläubigen in Philippi. In Kapitel 4, da nimmt er zwei Personen so ein bisschen aufs Korn. Er nennt sie mit Namen in seinem Brief. Bibelleser wissen, dass es zwei Frauen sind. Es könnten genauso zwei Männer sein. Also. Aber er ermahnt sie, vertragt euch wieder. Und jetzt schreibt er weiter hier in Kapitel 2, Vers 2. Nun, obwohl das Gute da ist, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei kann auch mit Eigennutz übersetzt werden. Und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Also wie sollen sich die Philipper verhalten? Sie sollen das, was da ist, erweitern, aufbauen, verstärken, vertiefen. Und sie sollen aufpassen vor den Quellpunkten für Probleme, nämlich Rechthaberei und Angeberei prahlen. Stattdessen sollen sie einander höher achten als sich selbst. Es ist legitim übrigens, dass wir an uns selber auch denken und für uns sorgen. Denn wenn wir das nicht machen, wer soll es dann tun? Ja? Wenn du dich gehen lässt, wem nützt das? Niemand. Also wir müssen für uns selber sorgen. Aber das Problem ist, dass wir oft nicht an andere denken. Und das ist das, was der Paulus hier anmahnt. Hochachtung voreinander. Vers 5. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also eine klare Aufforderung jetzt, schaut mal auf Jesus, auf unseren Herrn. Und es geht dabei um eine Einstellung, um eine Haltung. Was dann kommt in diesem Abschnitt, ist ein Lied, ein Hymnus, ein sogenannter Christus-Hymnus, denn es geht um Jesus, wie er in der ersten Gemeinde im ersten Jahrhundert also zu finden war, ein Lobpreislied vor 1900 und noch was Jahren. Was sagt das Lied aus? Es geht um den Weg, den Jesus gegangen ist. Von oben nach unten zu uns, noch tiefer, bis ans Kreuz und wie Gott ihn erhöht hat. Lesen wir es, wie es hier im Text steht. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Andere Übersetzungen sagen, er hielt es nicht wie einen Raub fest. Und das ist eigentlich das Wörtlichere. Also es geht darum, dass Jesus es nicht festhielt, was er war und was er hatte. Vers 7, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus hat sich als einziger Mensch der Welt jemals aussuchen können, wo und wie er geboren wird. Wir haben das Vorrecht nicht gehabt. Ja, wir sind einfach da hineingeboren in irgendeine Familie, nicht so Jesus. Und Gott und er und der Heilige Geist, die haben ausgesucht, dass er in eine Familie in Palästina, in Israel, in Bethlehem kommt, dort geboren wird, in sehr ärmlichen Verhältnissen. Aber Jesus hat sozusagen da noch eine Steigerung, eine Erniedrigung auf sich genommen. Vers 8, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das steht nicht im Text, aber wir wissen es, im ersten Jahrhundert haben die Römer nur Nicht-Römer gekreuzigt. Aufständische, Rebellen, ja, Volksverräter oder die gegen den Staat, gegen römische Regierung waren. Jesus kam von oben, wurde einer von uns. Jemand hat auch mal so formuliert, der heruntergekommene Gott. Ist ja zweideutig, aber sehr gut passend, ja, auf Jesus. Aber das war nicht das Ende. Vers 9. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das ist der Text dieses Liedes, das Paulus den Philippern in Erinnerung ruft oder überhaupt, sie haben es nicht gekannt, ich weiß es nicht. Wenn Jesus sich aussuchen konnte, wo er geboren wurde, wir das nicht. Aber wir können was anderes aussuchen, nämlich wir können uns entscheiden, ob wir diese Einstellung, die Jesus hatte, diese Gesinnung, diese Haltung, wir könnten auch sagen, bleiben wir dabei, Haltung, Gesinnung, diese Einstellung, ob wir das zu unserer machen wollen. Und eines müssen wir wissen, das kommt aus diesem Text und aus vielen anderen in der Bibel deutlich zum Vorschein. Gott belohnt dieses Loslassen. Gott belohnt es, wenn wir uns erniedrigen, um anderen zu dienen und sie hochzuheben. Gott belohnt das immer, nur nicht sofort. Im Petrusbrief heißt es einmal, Gott widersteht wem? Den Stolzen. Aber er kommt den Demütigen entgegen. Ja? Und das ist ein Prinzip, das immer gilt. Wir sehen also, Jesus wurde erhöht vom Vater. Und da sind zwei Dinge herausgestrichen. Das eine ist, in der Zukunft, es wird einen Zeitpunkt geben, wo jeder Mensch, der jemals gelebt hat und je leben wird und lebt, ja, alle Menschen, jeder, werden erkennen, dass es einen Gott gibt, werden erkennen, dass Jesus der Herr ist und das anerkennen müssen und ihre Knie beugen. Egal welchen Namen wir jetzt nennen mögen, aus der Weltpolitik, aus der Geschäftswelt, egal, jeder und jede wird das erkennen und anerkennen. Das Zweite ist, es wird ein Bekenntnis abgelegt, nämlich das Bekenntnis Jesus Christus Herr. Im Griechischen ist dieses Herr mit Kyrios bezeichnet. Der Kyrios war immer der Meister. Es wurde dann natürlich auch auf den Kaiser bezogen. Er war der Boss, er war die letzte Instanz auf Erden. Ja, bis hinauf, dass er Gottähnlichkeit in Anspruch nahm oder überhaupt die Göttlichkeit. Ja? Kyrios Caesar war sozusagen das Bekenntnis eines Römers. Bekenne, dass der Kaiser der Herr ist. Und die Christen haben was anderes bekannt und deswegen gab es ein Problem für sie. Denn sie sagten, Kyrios, Jesus, Jesus ist der Herr. Er ist unsere absolute und oberste Autorität und der Kaiser nicht. Und dadurch gab es einen Clash. Ja, sie wurden verfolgt. Übrigens, wisst ihr, dass es heute in unserer Welt Herrscher gibt, die genau dasselbe machen, sich als Gott verehren lassen und alles andere vernichten, wer das nicht anerkennt? Nordkorea. Das Land, das für Christen auf der ganzen Welt das gefährlichste ist. Man sagt und schätzt, 50.000 unserer Geschwister sind dort in KZ-ähnlichen Umständen, weil sie an Jesus glauben oder überhaupt andere sind auch dort, weil sie an irgendwas Höheres glauben. Zurück. Diese Aussage, Jesus ist Herr, Kyrios, für Juden hat das sowieso noch einen anderen Hintergrund gehabt. Denn wenn die Juden im ersten Jahrhundert das Alte Testament in Griechisch lasen, dann war Kyrios das Wort, wo im Alten Testament Jahwe steht. Ein Beispiel dazu ist Jesaja 45. Könnt mal nachlesen. Also Jahwe ist gleich Kyrios. Und jetzt das Neue Testament, die Apostel sagen, Jesus ist Kyrios. Ja, also es passt alles zusammen. Jesus ist Gott gleich, er ist Gott. Und er erniedrigte sich selbst und wurde von Gott erhöht. Eine Frage. Hast du Jesus schon erkannt als deinen Erlöser, der für dich Mensch wurde und für dich am Kreuz starb, für dich auferstand und jetzt der Herr ist und er gerne dein Herr sein möchte? Hast du deine Knie schon mal freiwillig gebeugt vor ihm? Wir haben gelesen hier, es wird der Tag kommen, wo sich jeder beugen wird. Das wird nicht freiwillig sein. Aber jeder wird anerkennen, was die Wahrheit ist, was die Realität ist. Wir dürfen das freiwillig machen. Und gesegnet ist der Mensch, der das erkennt und tut. Was, ich komme zurück zu der Ausgangssituation, eine spannende Beziehung mit Menschen. Was kann uns in unserem Miteinander und bei Entscheidungen, wie wir sie in Konflikten oft erleben, was kann uns da helfen? Paulus bringt es auf den Punkt in diesem Abschnitt. Er sagt, es ist das Vorbild Jesu. Wenn wir darauf schauen, wie er sich verhalten hat, dann können wir von ihm lernen. Wir sollen und müssen lernen, mehr und mehr so zu denken und so zu handeln, so gesonnen zu sein wie Jesus. Tun wir das? Nee, ich nicht. Heute vor einer Woche, der Sonntagnachmittag, der Montagvormittag ist unser freier Tag, mein freier Tag. Und ich habe mich gefreut, ich möchte endlich mein Buch weiterlesen. Sonntagabend sitze ich im Wohnzimmer und fange an zu lesen, dann kommt Regina rein, setzt sich mir gegenüber auf ihren Sessel, ihren Stuhl Und ich habe gemerkt, sie möchte eigentlich, dass wir reden. Ich habe mich in mein Buch verbissen. Nach einer Zeit ist sie gegangen. Ich habe weitergelesen, aber es hat mir gar nichts gebracht. Ja, ich habe nicht Acht gegeben auf das, was sie wollte, und ich war nicht bereit zu dienen. Die Bibel sagt, wenn unsere Gesinnung nicht so ist wie die von Jesus und wir erkennen das, dann müssen wir umdenken, Metanoia, umdenken, eine andere Richtung. Wird übersetzt mit Buße. Ich muss sagen, ich halte von dem Wort Buße in unserer Zeit sehr wenig, weil es einfach nicht verstanden wird, sogar nicht von uns Christen. Wir meinen, wir müssen was tun, um das irgendwie zu büßen. Völliger Quatsch. Es geht um eine neue Denke, würden manche sagen. Es geht um ein neues Denken, um eine neue Gesinnung. Ich muss lernen, zu dienen. Ich muss lernen, meine Interessen, ich will das Buch lesen, zurückzustellen, wegen der Interessen Reginas. Und es wird uns beiden gut tun. Die Selbsterniedrigung Jesu, seine Dienstgesinnung und seine Erhöhung von Gott zeigen uns, Gott belohnt diese Gesinnung von Jesus immer. Übrigens, Jesus sagte von sich, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Demut ist auch so ein Wort, das nicht gerade der große Renner ist in unserer Gesellschaft, oder? Wer sagt schon, er ist demütig? Das ist ja doof. Woher kommt das Wort Demut, das deutsche Wort? Es kommt aus dem althochdeutschen Diomuti und es heißt nichts anderes als dienstwillig. Demut ist die Gesinnung eines Dienenden. Und das hatte Jesus und das lebte er. Er wusch seinen Jüngern die Füße, um ihnen sozusagen das mitzugeben auf den weiteren Weg. Demut, dienen, bereit sein, etwas für andere zu tun. Und bitte die Folie. Ich habe, als ich darüber nachdachte, einfach das so vor mir gesehen. Jesus, wie er kam, von oben nach unten und wie Gott ihn erhöht hat. Ich weiß nicht, die Folie kommt nicht, aber sie steckt im Computer, weil ich es so gesehen habe. Geht nicht? Ist egal. Ich weiß, dass ihr alle Vorstellungskraft habt. Ja? Stellt euch ein riesiges V vor, ein Vogel-V. Ja? So groß wie die Bühne hier. An was müsst ihr denken, wenn ihr ein V seht? Eistüte? Tobias? Ja? Victory? Wer immer dieses Victory-Zeichen schon gebraucht hat, von den Freimaurern bis zu ganz unschuldigen Leuten, die einfach sagen, Sieg, ja? Jetzt? Ah, okay. Ich nehme das Wort her als Bild für das, was Jesus, seine Gesinnung, er war bereit loszulassen. Er hielt es nicht wie einen Raub fest. Er war bereit loszulassen, sich zu erniedrigen. Der Tiefpunkt war das Kreuz und Gott hat ihn erhöht. Ich möchte uns das mitgeben als Symbol, als Zeichen. Wir können auch ruhig mal so machen. Ja? Denn es heißt nichts anderes als, diese Gesinnung gewinnt. Diese Gesinnung Jesu gewinnt. Das heißt, Gott belohnt das immer. Irgendwann. Nicht sofort unbedingt. Mein Thema für diese Predigt ist deswegen schlicht und einfach loslassen. Loslassen. Die Jesus-Mentalität gewinnt. Und ich meine, dieser Satz und dieser Begriff drückt in etwa die Essenz aus unseres Bibeltextes, den wir gelesen haben. Die Frage ist, was heißt das jetzt für mich, für uns? Zurück zu dem am Eingang erwähnten Konflikt. Regina und ich, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir nachgeben sollen. Sonst eskaliert das weiter. Bei der Besprechung wurde der Mann von der Hausverwaltung beschuldigt, er sei nicht neutral, weil er gesagt hat, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann werde ich entscheiden, was gut ist für das Haus, und das ist die Nachhaltigkeit bei dieser Lösung. Also war er nicht neutral in den Augen derer, die das gestrichen haben wollten und nicht verblecht. Aber mir wurde klar, wenn ich weiter auf meiner Meinung bestehe, auch wenn viele Leute, mit denen wir geredet hatten, gesagt hatten, das ist die vernünftigste Lösung und auch langfristig die billigere, wenn wir nicht nachgeben, dann eskaliert das noch mehr. Wer weiß, was noch alles passiert. Die Beziehungen werden sicher nicht besser dadurch. Und so haben wir vor der Abstimmung bekannt gegeben, wir sind einverstanden mit der anderen Lösung. Irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten wird mal an unserem Dach gearbeitet werden und dann wird eben diese Lösung verwirklicht. Frage: Was würde es bei deinem nächsten Konflikt vielleicht für einen Unterschied ausmachen, wenn du in einer spannenden Situation bist, wenn du dir folgende Frage stellst oder Fragen stellst: Wovon muss ich loslassen? Was soll ich aufgeben, um eines größeren Zieles willen? Oder wie kann ich den anderen wertschätzen und vielleicht höher achten als mich selbst und ihm oder ihr dienen? Könnte es sein, dass diese Fragen einen Unterschied ausmacht in unserer Entscheidung, was wir tun? Ich las vor kurzem in einer Zeitschrift Pro, einen Artikel, in dem auch der Wiener Psychiater und Neurowissenschaftler Raphael Bonelli zitiert wird. Er hat ein Buch geschrieben, er hat mehrere Bücher geschrieben, aber eines seiner letzten ist Der Narzissmus der Männer. Und er führt an Studien, die belegen, dass die narzisstische Haltung in unserer Gesellschaft einfach zunimmt. Was ist Narzissmus? Folgendes. Narziss ist eine Gestalt aus der griechischen Mythologie. Er hat sich geweigert, die Nymphe mit Namen Echo zu lieben und zu heiraten. Stattdessen hat er sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt, als er in den Brunnen schaute. Und er kreiste nur noch um sich. Und das ist die Bedeutung von Narzissmus, ein übertriebenes Ich-Bezug, ein überzogenes Selbstwertgefühl, starke Egozentrik, Selbstdarstellung, Selbstbespiegelung. Und in unserer Zeit gibt's wunderbare Tools, Werkzeuge, um sich selbst darzustellen, der ganzen Welt, und zu bespiegeln. Die Selfie-Kultur ist eine super Möglichkeit, das zu tun. Selfies ohne Ende. Ich, schaut mal, ich. Rücksichtslosigkeit, nicht solidarisch sein mit anderen. Die Zentralfrage für den Narzissten ist, was habe ich davon? Es fehlt der Realitätssinn. Man kann auch nicht auf Augenhöhe mit jemand anderen kommunizieren oder kooperieren, zusammenarbeiten, sondern immer von oben herab. Ich bin der Beste. Wer seid ihr? Fremdabwertung. Wenn der Narzisst kritisiert wird, dann schlägt er aus. Dann wird alles niedergemäht. Wer es wagt, ihn anzugreifen. Und Bonelli sagt dann, ein Kennzeichen dieser Haltung ist, das Unvermögen zur Selbsttranszendenz. Ups, was ist das? Auf Deutsch: Der Narzisst kann nicht über sich hinaus schauen. Er kann nicht etwas Höheres anerkennen als sich selber. Er ist sich selbst der Wichtigste. Zitat: Das Heiligste, das der Narzisst kennt, ist er selbst. Und ein englischer Psychiater hat geschrieben: Narzissten haben einen Gotteskomplex. Damit ist gemeint, ein Narzisst kann keinen anderen Gott neben sich anerkennen und dulden. Ja? Wenn du begonnen hast, Jesus nachzufolgen und seine Gesinnung zu deiner eigenen machen zu wollen, dann hast du schon entscheidende Vorteile gegenüber anderen Menschen. Nämlich, du stehst in einer wachsenden Beziehung zu einem wunderbaren Gott. Ist Jesus nicht großartig? Welch ein Gott, singen wir in einem Lied. Ja? Welch ein Gott, der Mensch wird, der sich selbst entäußert, hat Luther übersetzt, der abgibt, der sich entkleidet seiner herrlichen Vorrechte, um uns Menschen zu dienen, die wir seine Feinde sind, Rebellen, die ihm den Rücken zukehren. Welch ein Gott haben wir. Und so wie wir am Anfang gehört haben, Anbetung heißt einfach über diesen Gott staunen. Und ja, wir dürfen Hände heben, wir dürfen springen und tanzen. Mit Tanzen tue ich mir immer noch schwer, ja, aber irgendwann werde ich es auch noch besser können. Aber ich will ungehindert, ungehemmt diesem Gott die Ehre geben, als sein Kind, als sein Jünger. Das ist der erste Vorteil, den wir haben, den du hast. Und der zweite ist, in der Gemeinde haben wir viele Möglichkeiten, diese Gesinnung des Dienens einzuüben. Ja, es gibt immer irgendwas zu tun. Machen wir die Augen auf. Wo kann ich zupacken? Was kann ich tun? Wem kann ich helfen? Ja, wir können das einüben. Und in einer sicheren Umgebung, sage ich jetzt mal. Schluss. Welchen Einfluss können wir Christen in unserer Gesellschaft ausüben, wenn wir diese Gesinnung Jesu zu unserer eigenen machen und leben, so gut wir es zusammenbringen? Denn perfekt schaffen wir es nicht, aber dem nachjagen, dem nachstreben. Und was glaubt ihr, welche Anziehungskraft eine Gemeinde hat, die so innerhalb so miteinander umgeht und die eine Dienstgesinnung hat, auch den Menschen außerhalb der Gemeinde gegenüber? Manche erinnern sich, dass wir vor 2 Jahren mal über das nachgedacht haben. Die Relevanz, die Gesellschaftsrelevanz der Gemeinde. Können wir als Gemeinde anderen dienen? Nicht nur jetzt mit Worten können wir was tun, aber anfangen können und dürfen wir hier untereinander, unter uns. Jim Elliot war ein Missionar, der 1956 zusammen mit 4 anderen jungen Missionaren, er war 29 zu dem Zeitpunkt, in Ecuador von den Auca-Indianern ermordet wurde. 5 Missionare mit dem Flugzeug hin wollten diesen Menschen begegnen, ihnen das Evangelium bringen. Und die haben gesagt, nein, das sind genauso Feinde wie die früheren Weißen, die gekommen waren und die wir umgebracht haben. Auch die sind nicht anders und haben sie mit ihren Speeren und ihren Pfeilen aus diesem Leben in die Herrlichkeit befördert. Das Tolle war, 2 Frauen, glaube ich, von ihnen, 2 Witwen, sind nachher in dieses Dorf gezogen und haben das gemacht, was die Männer nicht machen konnten. Stellt euch das vor. Und alle Mörder und der Großteil des Stammes sind Christen geworden. Wir werden sie im Himmel wiedersehen. Und dieser Mann, Jim Elliot, hat gesagt, in seinem Tagebuch geschrieben, derjenige ist kein Narr, der hingibt, was er nicht halten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Jesus hat es vorgelebt. Er hat es aufgegeben und Gott hat ihn erhöht. Danke. meine Zeit ist um, ich bin auch fertig. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, welch ein Herr bist du. Du bist Herr, du bist Kyrios, du bist der Höchste im Universum an der rechten Seite des Vaters. Gibt keinen über dir. Aber du warst bereit, runterzukommen aus der Herrlichkeit in unsere Welt. Und nicht nur das, du warst bereit, uns zu dienen, ein Diener zu werden. Und nicht nur das, du warst bereit, jede Ehre hinter dir zu lassen und dich nackt und blutend an ein Kreuz nageln zu lassen, um unsretwillen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke auch, Vater, dass du Jesus erhöht hast und dass du uns damit die Lektion gibst, dass du diese Gesinnung immer belohnen wirst, immer ehren wirst und dass wir Sieg haben, wenn wir so gesinnt sind. Herr Jesus, ich bete darum, dass du uns hilfst, das in der kleinen Münze im Alltag auszuprobieren und zu leben. Hilf mir, hilf uns heute, morgen, die nächste Woche, das zu tun, zu deiner Ehre. Amen.
Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steyr.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.